Bundeskanzler Merz, die Beschränkungen für den Einsatz deutscher Waffen im Ukraine-Krieg aufzuheben. Merz hatte gestern gesagt, für die Waffen solle keine Reichweitenbegrenzung mehr gelten. Aus unserem Hauptstadtstudio Oliver Neuroth.
SPD-Außenpolitiker Stegner nennt den Schritt im Redaktionsnetzwerk Deutschland nicht hilfreich. Er finde alles falsch, was den Krieg ausweite. Stegner will stattdessen auf Verhandlungen mit Russland setzen, um den Krieg zu beenden. Linken-Fraktionschef Pellmann sagt, die Lieferung von immer mehr und immer schwereren Waffen habe die Kämpfe nicht beigelegt. Er befürchte eine weitere Eskalation, wenn die Reichweitenbegrenzung für Waffen fällt. Zustimmung kommt dagegen von der grünen Vize-Fraktionschefin Brugger. Sie spricht sich auch dafür aus, der Ukraine jetzt den umstrittenen Marschflugkörper Taurus zu liefern. Der Taurus hat eine Reichweite von etwa 500 Kilometern. Die Ukraine könnte die Waffe weit auf russisches Gebiet einsetzen.
Nachdem ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge in Liverpool gefahren ist, gehen die Ermittler derzeit nicht von einem Terroranschlag aus. Eine Polizeisprecherin sagte, die Hintergründe seien noch unklar. Untersucht werde, ob es sich um einen Unfall, einen gezielten Angriff oder einen medizinischen Notfall handelte. Festgenommen wurde ein 53-jähriger Brite. Er war am Abend in eine Gruppe Fußballfans gefahren, die den Meistertitel des FC Liverpool feierten. 27 Menschen wurden verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Zwei von ihnen sind schwer verletzt, darunter ein Kind. Weitere 20 Menschen wurden mit leichteren Verletzungen vor Ort behandelt. Im Gazastreifen werden jetzt offenbar erste Lebensmittel durch eine von Israel und den USA unterstützte Organisation verteilt. Das hat die Gaza Humanitarian Foundation mitgeteilt. Um welche Mengen es sich handelt, blieb unklar. Die Vereinten Nationen und andere Hilfsorganisationen lehnen das Verteilen durch die Organisation ab, weil das für viele Menschen weite Wege bedeute und sie dabei beschossen werden könnten. Die israelische Regierung rechtfertigte den neuen Mechanismus zur Verteilung der Lebensmittel. Damit solle verhindert werden, dass die Terrororganisation Hamas von den Lieferungen profitiere. In Leipzig beginnt heute der 129. Ärztetag. Dabei geht es unter anderem um die explodierenden Kosten im Gesundheitswesen. Der Präsident der Bundesärztekammer Reinhardt hat im RBB 24 Inforadio die von der Bundesregierung angekündigten Reformen grundsätzlich begrüßt. Das Primärarztsystem, also der Fokus auf die Hausarztversorgung, sei aber nicht der Schlüssel, um Kosten zu senken.
Wir haben eine relativ kranke Bevölkerung im Vergleich auch zu anderen europäischen Gesellschaften. Und das liegt dann vielleicht ein bisschen daran, dass wir uns nicht so gesund verhalten, wie das vielleicht an anderen Orts geschieht. Und insofern, glaube ich, ist der Schlüssel dazu, dass die Kostensituation im Gesundheitswesen auf lange Frist zumindest vernünftig im Schach zu halten, eher die Tatsache, Gesundheitskompetenz zu fördern und gesundes Verhalten zu fördern.
Klaus Reinhardt, der Präsident der Bundesärztekammer. 9 Monate nach dem Messerangriff von Solingen beginnt heute der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Der 27-jährige Syrer soll im vergangenen August gezielt auf Besucher eines Solinger Stadtfestes eingestochen haben. 3 Menschen wurden getötet und 10 verletzt, einige von ihnen schwer. Die Bundesanwaltschaft geht von einer islamistisch motivierten Tat des Mannes aus. Das Urteil könnte Ende September fallen. Berlin präsentiert heute zusammen mit Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein seine Olympia-Bewerbung. Bei der Vorstellung der Pläne im Olympiastadion sind auch Berlins regierender Bürgermeister Wegner und Brandenburgs Ministerpräsident Woidke dabei. Noch steht nicht fest, für welches Jahr die Bewerbung gelten soll. In Frage kommen 2036, 40 und 44. Der Manager der BR Volleys, Niromant, begrüßte im RBB 24 Inforadio die Bewerbung. Zugleich forderte er den Senat auf, ein Konzept vorzulegen, um die Kritiker von Olympia zu überzeugen.
Gerade in einer so kritischen Stadt wie Berlin ist A und O, dass wir die Bevölkerung mitnehmen. Berliner Bevölkerung ist sportbegeistert, wird sicherlich mitmachen, aber wir müssen ihr sehr viel gute Argumente geben und klar machen, dass das, was wir da machen wollen, für die Stadtgesellschaft ist und nicht nur für den Sport.
Der Manager der BR Volleys, KW Niromant. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute neben Sonne, vor allem Richtung Prignitz und Ruppinerland, dichte Wolken und örtlich etwas Regen, die Höchstwerte 18 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Spandau Eiskeller 10 Grad und in Marzahn 12, in Baruth-Mark 6 und in Senftenberg 12 Grad. Morgen viele Wolken, kaum Sonne, verbreitet schauerartiger Regen, teils mit Gewitter, 18 bis 20 Grad. Die Zeit 8.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen mit Massimo Majo.
Hallo, guten Morgen. Europa steht vor großen Herausforderungen derzeit, braucht so dringend Einheit, wahrscheinlich wie schon lange nicht mehr. Und es gibt gerade einen Politiker in Europa, der da gerade Anstrengungen unternimmt, nämlich Friedrich Merz. Der ist so viel in Europa unterwegs wie noch kein frisch gewählter Kanzler vor ihm. Aber ist er tatsächlich der richtige Politiker, der richtige Typ, um Europa zu vereinen? Das frage ich gleich den Politikwissenschaftler Klaus Leggewi in unserer Frage des Tages. Afrobeat-Klänge aus Berlin, die Band The Rough Cats, zusammen mit dem nigerianischen Sänger Ra mit dem Song Rodeo hier auf Radio 3. Friedrich Merz ist jetzt seit genau 20 Tagen Bundeskanzler und er ist vor allem unterwegs. Auch diese Woche ist das so. Gestern hat er ja die Republika besucht in Berlin, hat da Israels Militäroperation im Gazastreifen kritisiert, hat gesagt, er wolle diese Woche noch mit Benjamin Netanyahu sprechen. Dann ist er gestern noch nach Finnland geflogen zum Gipfel der nordischen Staatschefs, um dort zu beraten. Morgen ist der ukrainische Präsident Zelensky in Berlin. Friedrich Merz wird ihn treffen, um mit ihm über Europas Rolle bei den Friedensverhandlungen zu sprechen. Und man hat immer mehr den Eindruck, Friedrich Merz positioniert sich eigentlich vor allem als starker europäischer Außenminister.
Die Frage des Tages auf Radio 3. Heute mit Klaus Leggewie.
Guten Morgen, Herr Leggewie. Ist Friedrich Merz gerade dabei, die neue starke Führungskraft in Europa zu werden?
Ja, mit Vorbehalt. Er möchte es jedenfalls sehr stark sein. Und mit seinen Statements und Reisen, die Sie ja gerade erwähnt haben, hebt er sich auch schon sehr positiv von seinem Vorgänger ab. Und er wird auch unterstützt durch den Außenminister. Mal sehen, wie sich das innerhalb der Koalition dann so auspendelt. Was bei Merz oft ein bisschen im Wege steht, ist seine etwas oberlehrerhafte Rhetorik. Er müsste uns, die Deutschen, eigentlich noch stärker mitnehmen, wie man sagt, auf diesem doch etwas abenteuerlichen Weg in eine ungewisse Zukunft. Und eigentlich, wenn man es bedenkt, die Karriere des Friedrich Merz, dann ist diese Rolle vielleicht ein wenig eine Nummer zu groß für ihn. Aber er muss sich jetzt eben da reinfinden und bewähren, weil die Zeiten so sind. Dahinter steht ja die Frage, ob Deutschland eine Führungsnation sein kann und soll. Und da bin ich etwas skeptischer. Und es ist auch eigentlich gar nicht mehr zuträglich, in diesen nationalstaatlichen Kategorien zu denken. Angesagt ist ja Teamplay. Das hat sich ja jetzt zuletzt in der Ukraine-Politik sehr deutlich abgezeichnet mit den Treffen mit dem polnischen Ministerpräsidenten, mit dem französischen Präsidenten, mit dem britischen Premierminister. Und da muss man jetzt eben, wie man gestern gesehen hat, die nordischen Staaten einbeziehen. Da muss man die Südeuropäer ins Boot nehmen, vor allen Dingen Frau Meloni in Italien. Man kann das aber auch erweitern in Richtung Kanada, Japan, Australien. Und da sieht man, dass so etwas entstehen könnte um Europa herum wie eine Renaissance des Westens, der nicht nur normativ, sondern auch sicherheitspolitisch auftreten kann. Also wenn man es jetzt ein bisschen pathetisch ausdrückt, so wie nach 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, ohne es zu wollen, Adolf Hitler und Josef Stalin die EU auf den Weg gebracht haben, könnten dann Putin und Trump endlich ein selbstbewussteres Europa schaffen, das dann nicht nur in Wirtschafts- und Währungspolitik zusammensteht, sondern weit mehr Politikthemen einschließt und viel mehr gemeinsame Initiativen noch macht, wie jetzt zum Beispiel auch gegenüber den Vereinigten Staaten in der Zollpolitik und dann im Aufbau einer europäischen Sicherheits- und Verteidigungsgemeinschaft. Und nicht zuletzt auch muss Europa wieder der Champion werden im Bereich der globalen Umwelt- und Klimapolitik, was ja auch technologisch für Europa sehr wichtig wäre. Also man sieht, vor welchen Aufgaben Europa steht. Und vor diesen Aufgaben muss sich jetzt eben der deutsche Bundeskanzler positionieren. Wir müssen gegen Russland eine gewisse Abschreckungsmacht gewinnen. Deswegen war der gestern verkündete Wegfall der Reichweitenbeschränkung, glaube ich, sehr wichtig. Der Krieg kommt offenbar in eine entscheidende Phase. Und jetzt muss man vor allen Dingen dann immer die wie immer geforderte Diplomatie anwenden, aber vor allen Dingen innerhalb Europas, um eine starke Position zu entwickeln. Man muss konsequenter Russland sanktionieren. Und man muss vermutlich auch im Blick auf die anderen Europäer die Haltung gegenüber Israel nicht gerade um 180 Grad wenden, aber doch ein wenig korrigieren und sich den Stopp der Waffenlieferung und die Anerkennung Palästinas, wie sie der französische Präsident vorschlägt, dann auch überlegen. Also man sieht, Friedrich Merz ist jetzt in den Vollzug der berühmten Zeitenwende eingetreten und er steht in der Tradition der Westbindung, auch der Emanzipation jetzt von den Vereinigten Staaten, ohne damit dann die transatlantische Gesellschaftsbeziehung zu kappen und gegen die doch in Deutschland, vor allen Dingen in Ostdeutschland, noch sehr stark vorhandene national-neutralistische Versuchung hereinzufallen, die dann die AfD, die BSW und auch Teile der Linken pflegen oder sogar der sächsische Ministerpräsident, der dann gerne Nord Stream 1 und 2 wieder ans Netz nehmen möchte, was ich ziemlich schandvoll finde.
Friedrich Merz ist ja wahrscheinlich vor allem als Kante bekannt. Auch hier in Deutschland will er gerne durchgreifen. Aber Sie haben es ja auch schon gesagt, was es für Europa vor allem braucht, ist ja natürlich Zusammenhalt, andere mobilisieren, zusammenbringen. Europa funktioniert nur zusammen. Hat Merz da das richtige Format, Ihrer Meinung nach?
Ich bin ja nicht dabei gewesen, aber ich habe das Gefühl, dass er sich mit Tusk und Macron schon ganz gut versteht, auch mit Starmer. Ich denke, er muss etwas, ja, das habe ich schon gesagt, von seiner manchmal sehr oberlehrerhaften Position zurücktreten und verbindlicher werden. Er kann dann, glaube ich, auch ganz gut da mitmachen und sich einfinden in ein solches Quartett, Quintett und noch größere Zusammenhänge. Also ich denke, der Mann muss noch viel lernen, aber ich halte ihn erstmal dafür geeignet.
Ganz herzlichen Dank für Ihre Meinung, Klaus Leggewi.
Das war die Meinung von Klaus Leggewi zur Frage des Tages auf Radio 3.
What is he doing? I've been asking questions all over town, hoping to be found. I'm on the loose, I don't dig it. Take my advice, girls. If you find a man, hold on tight. Don't let him, don't let him, don't let him, don't let him. Hold on to him tight, don't let him go.
Schlagzeuger Yusuf Days lässt hier sein Instrument durch die Maschinen zwirbeln. Sensational heißt dieser Song hier auf Radio 3. Der kleine Prinz ist ein Buch, das fast jeder irgendwann mal gelesen hat, 1943 erschienen, in alle Sprachen übersetzt, eines der erfolgreichsten Bücher überhaupt, diese Begegnung zwischen einem Piloten, der in der Wüste notlanden muss, und einem kleinen Prinzen auf der Suche nach Freundschaft, nach Verbindung. Diese Geschichte kennt so gut wie jeder, aber die Geschichte der Entstehung, die Geschichte des Autors, Antoine de Saint-Exupéry, die ist nicht so bekannt, aber die kommt jetzt in die Kinos, gedreht von dem argentinischen Regisseur Pablo Agüero. Antoine de Saint-Exupéry, die Geschichte vor dem kleinen Prinzen, so heißt dieser Film. Unser Filmkritiker Carsten Beyer hat ihn schon für uns gesehen. Carsten, dieser Titel, die Geschichte vor dem kleinen Prinzen, deutet ja schon so ein bisschen an, in was für eine Richtung das geht in diesem Film. Zumindest stelle ich mir vor, es geht um die Entstehung des kleinen Prinzen, oder ist es gar nicht so der Fokus?
Nein, das ist eigentlich nicht der Fokus. Ich muss sagen, ich hatte bei dem Titel eher sowas wie so ein klassisches Biopic erwartet. So Kindheit, Jugend, erste literarische Versuche und dann der große Durchbruch als Schriftsteller eben mit dem kleinen Prinzen. Aber all das hat sich Pablo Agüero geschenkt. Er erzählt stattdessen selbst ein modernes Märchen, so eine Mischung aus Fakten und Fiktion, die sich um eine kurze Episode aus dem Leben von Antoine de Saint-Exupéry dreht, um eine Woche im Sommer 1930 nämlich, in der er für die argentinische Luftpost arbeitet als Flieger. Und aus dieser einen Woche leitet Agüero dann das ganze Leben seines Protagonisten gewissermaßen ab, sein Temperament, seine blühende Fantasie und natürlich auch die Leidenschaft fürs Fliegen. Denn das war ja, ja vielleicht das Wichtigste im Leben von Antoine de Saint-Exupéry. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass ja fast alle seine Bücher auf die eine oder andere Weise vom Fliegen auch handeln.
Und was passiert dann in dieser einen Woche? Warum ist diese Woche so wichtig für das Leben von Antoine de Saint-Exupéry?
Naja, diese Woche oder diese Zeit überhaupt bei der argentinischen Luftpost, um die ranken sich viele Mythen und Abenteuer. Über die hat Saint-Exupéry auch in seinem Buch Terre des Hommes geschrieben. Ein Roman, der bei uns in Deutschland unter dem Titel Wind, Sand und Sterne erschienen ist. Und ja, das, was da so drin steht, diese Episoden bilden im Grunde auch das Grundgerüst dieses Films. Die Fliegerei steckte ja damals noch in den Kinderschuhen und die Flugzeuge, mit denen er und sein damaliger Freund, der Flugpionier Henri Guillaume, unterwegs waren, die waren ja alles andere als sicher. Saint-Exupéry hat mal geschrieben, er sei in seiner Karriere als Pilot mehr als 70 Mal abgestürzt und habe sich 47 Mal die Knochen gebrochen. Also das ist so ein bisschen wie die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten, was man da auch jetzt sieht auf der Leinwand. Gleich in den ersten Minuten zum Beispiel, da stürzt Saint-Exupéry ab mit seinem Flugzeug ins Meer und kann erst in letzter Minute von Guillaume gerettet werden.
Ja, ich hab Mist gebaut. Ich hab Mist gebaut.
Was redest du? Bist du verletzt?
Nein, nein, mir geht's gut. Das Flugzeug schwimmt noch.
Was heißt da, es schwimmt? Scheiße, das darf doch nicht wahr sein.
Da ist eine Insel.
Eine Insel? Was für eine Insel?
Da ist eine Insel, aber da ist nichts drauf.
Gut, ich suche also einen Teil des Ozeans, wo überall Wasser ist und eine Insel mit nichts drauf. Wundervoll, bin gleich da.
Tja, also ein spektakulärer Auftakt und da merkt man übrigens auch gleich, dass es dieser Film mit der Wahrheit nicht so ganz genau nimmt. Nach dem Crash nämlich, da packt Henri Guillaume nicht nur seinen Freund ins Flugzeug, in sein eigenes Flugzeug, sondern auch noch einen ausgewachsenen Seehund. Der soll den Saint-Exupéry nämlich ein bisschen aufwärmen nach dessen unfreiwilligen Bad im Ozean. Also da werden Fakten und Fiktion fröhlich miteinander vermischt, so wie es Saint-Exupéry eben auch in seinen Büchern ganz gerne mal getan hat.
Das klingt nach einer spannenden Geschichte, nach so einer Fliegergeschichte, aber der kleine Prinz, den habe ich da jetzt noch nicht so richtig rausgehört.
Ja, der kleine Prinz kommt erst ein bisschen später ins Spiel, als nämlich Henri Guillaume bei einem Flug über die Anden selbst verunglückt und sich dann wiederum Saint-Exupéry auf die Suche macht nach dem Freund. Das ist der eigentliche Kern dieses Films, also diese Suche nach dem verschollenen Freund, und da kippt dann die Handlung aber auch endgültig ins Märchenhafte. Also es ist ein Abenteuer, aber eben auch sowas Märchenhaftes, denn der Autor begegnet auf seiner Reise so einer ganzen Reihe von nahezu übernatürlichen Figuren, die man dann wiederum auf die eine oder andere Weise aus dem kleinen Prinzen zu kennen glaubt. Also da spielt ein kleines Mädchen eine Rolle, die ganz alleine auf einer Farm lebt, nur mit einer Schlange und einem Fuchs. Dann ein einsamer Hirte mit seinem kleinen Schaf und ein merkwürdiger alter Mann auch in einem Kabarett in Mendoza, wo die ganze Geschichte dann auch noch weitergeht. Und alle diese Figuren führen Saint-Exupéry am Ende zu seinem Freund, den er dann ja fast verhungert und halb erfroren wieder in die Arme schließen kann. Aber bis dahin ist es ein langer Weg.
Guillaume von Saint-Ex. Guillaume von Saint-Ex. Ich habe es geschafft. Ich habe die Mauer überquert. Wenn du mich siehst, tu irgendwas. Mach ein Feuer. Schreib was in den Schnee. Oder kletter auf einen Felsen. Tu irgendwas, Guillaume. Ich bin da. Ich bin da, mein Freund. Ich bin da. Ich komme zu dir.
Ja, das ist nochmal ein Ausschnitt aus diesem Film, Antoine de Saint-Exupéry, die Geschichte vor dem kleinen Prinzen. Und dieser Film ist ja auch ziemlich hochkarätig besetzt, also zumindest mal aus französischer Perspektive. Ne? Also Louis Garrel ist da zu sehen als Saint-Exupéry, Vincent Cassel als Guillaume, also zwei Stars des französischen Kinos. Wie machen die das? Wie setzen die das um?
Ja, also ich finde sie beide durchaus überzeugend. Übrigens Diane Kruger ist auch noch mit dabei als Frau von Guillaume. Die sind wirklich gut, die Schauspieler, alle drei, so als Freunde und auch die beiden. Beiden dann so als halsbrecherische Draufgänger mit den historischen Vorbildern. Allerdings haben sie sehr wenig gemeinsam. Louis Garrel zum Beispiel hat so einen dunklen Lockenkopf und ist ja sehr schlank auch. Der echte Saint-Exupéry allerdings, der war eher rundlich und hat auch schon früh zumindest Teile seiner Haare verloren. Auch Vincent Cassel hat jetzt keinerlei Ähnlichkeiten mit dem echten Henri Guillaume. Aber um historische Genauigkeit oder Akkuratesse geht es in diesem Film eben auch gar nicht, sondern das ist wirklich ja die Geschichte eines großen Märchenerzählers, dargestellt mit seinen eigenen Märchenmitteln. Also da sollte man nicht so genau nehmen alles.
Das klingt so, wie du es bisher erzählt hast, schon ziemlich reizvoll, finde ich. So diese Märchen als Märchen. Ist das eine Empfehlung?
Ich finde schon. Also die Bilder sind vor allem auch toll, wie die beiden da mit ihren klapprigen Maschinen über die Anden fliegen. Das ist spektakulär und es gibt auch sehr schöne Naturaufnahmen. Also das alleine lohnt eigentlich schon den Weg ins Kino. Und ja, man bekommt im Grunde drei Filme zum Preis von einem. Ein Märchen, eine Abenteuerstory und auch ein bisschen literarische Bildung ist ja auch noch mit dabei. Also ja, mehr kann man eigentlich gar nicht verlangen.
Carsten Beyer über diesen neuen Film, über den Autor des kleinen Prinzen, Antoine de Saint-Exupéry, die Geschichte vor dem kleinen Prinzen, so heißt er. Und er ist zu sehen ab Donnerstag in den Kinos. Vielen Dank dir, Carsten.
Gerne.
Eine ganze Geschichte wird hier erzählt über eine Begegnung, eine Freundschaft zu einer Frau, aus der hier langsam Leidenschaft wird. Und es liegt an ihren Strümpfen. Susan Vega, die große Geschichtenerzählerin der Popmusik mit Stockings.
Radio 3. Kultur kompakt.
Łukasz Tomaszewski hat die Kulturmeldung für uns. Zwei Filme über die Lebenswelt von Migranten haben gestern Abend in Berlin den europäischen CIVIS Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt erhalten.
Der mit 15.000 Euro dotierte Hauptpreis CIVIS Top Award ging an den französischen Spielfilm Süleyman's Story und an die ZDF-Fiction-Serie Uncivilized für die Episode Hanau. Und beide Produktionen teilen sich ebenfalls den CIVIS Video Award Fiktion. Der CIVIS Medienpreis wird ja von der ARD gemeinsam mit der Freudenberg Stiftung ausgeschrieben. Und im Wettbewerb waren diesmal mehr als 700 Beiträge aus allen 27 EU-Staaten und der Schweiz. Die Preisverleihung erfolgte auf der Konferenz Republika. Es gibt da wirklich viele unterschiedliche Kategorien, vom kurzen Radiobeitrag über Podcast bis zur aufwendigen Fiktion.
Und du warst ja gestern selber mit dabei, Łukasz, gestern Abend und hast da auch die ZDF-Fiction-Serie Uncivilized gesehen, die ja auch gewonnen hat. Worum geht's da nochmal?
Ja, in der ersten Staffel geht Regisseur Bilal Bahadir der Frage nach, wie haben eigentlich große historische Ereignisse, wie zum Beispiel jetzt 9/11 oder der Ukraine-Krieg oder auch der rassistisch motivierte Mordanschlag in Hanau, die öffentliche Stimmung in Deutschland verändert und welche Konsequenzen wiederum hatte das auf postmigrantische Menschen?
Guck mal, was da ist.
So ein Nazi-Idiot schießt rum und wir kommen nicht rein.
Was für Idiot, ja. Guck mal, was er angerichtet hat.
Irgendwann wird doch einer zu uns kommen. So aus dem Nichts. Und dann machst du...
Ja, das sind hauptsächlich muslimisch gelesene Menschen und Bilal Bahadir erklärte das gestern so on stage.
Es passieren halt immer wieder historische Dinge, Anschläge, wo sehr viele Menschen unseresgleichen dann auf die Knie fallen und beten, dass es nicht wieder jemand mit Migrationshintergrund ist. Und ob wir es wollen oder nicht, diese Geschichten, egal wie fern sie uns sind, haben Einfluss auf unsere Leben. Und auch Hanau hatte Einfluss auf unser Leben. Und dementsprechend wollten wir halt eine Geschichte über Jugendliche erzählen, die eigentlich auch Opfer dieses Attentats sein könnten.
Ja, auf Grundlage realer Fälle werden also die subtilen Formen des Alltagsrassismus nachgezeichnet. Es wurde gestern auch ein Ausschnitt gezeigt aus dem Film, wie vier Jugendliche in einem Späti in Köln unbegründete Polizeigewalt erleben. Und die Darsteller waren dann auch tatsächlich gestern im Saal bei der Republika, bei der CIVIS-Preisverleihung. Es war wirklich sehr bewegend zu sehen, wie die Stühle da fast nach hinten fliegen, als die so vor Freude aufgesprungen sind, als der Regisseur sie auf die Bühne geholt hat. Wirklich ganz toller Moment.
Ja, großer Preis für diese Produktion. Uncivilized ist zu sehen in der ZDF-Mediathek und überhaupt kann man sich mal auf der CIVIS-Homepage umschauen. Da sind alle Gewinnerbeiträge aufgelistet und verlinkt. Kann man sich also alles von zu Hause aus ansehen und anhören. Niederdeutsch oder auch Plattdeutsch genannt, ist die einzige Regionalsprache in Deutschland, die geschützt ist. Auch in Brandenburg wird Plattdeutsch gesprochen. Ab heute gibt es sogar eine neue Botschafterin dafür.
Sogar der Großteil Brandenburgs gehört zum historischen niederdeutschen Sprachgebiet. Plattdeutsch wird derzeit noch in 7 weiteren Bundesländern gesprochen. Das ist eine eigene germanische Sprache. Sie ist mit dem Englischen und dem Friesischen verwandt. Ja, heute wird die erste Botschafterin des Landes Brandenburg für Niederdeutsch ernannt auf einer Veranstaltung in Prenzlau. Die Botschafterin kommt auch selbst aus Prenzlau. Sie heißt Nele Hübner. Ja, und heute Mittag wird ihr da die Ernennungsurkunde im Prenzlauer Rathaus feierlich überreicht. Im Juni 2024 hatte der Brandenburger Landtag das Niederdeutschgesetz zum Schutz und zur Förderung der niederdeutschen Sprache im Land Brandenburg verabschiedet. Die ehrenamtliche Botschaftsfunktion soll einfach helfen, Niederdeutsch als Teil des kulturellen Erbes lebendig zu halten und um diese Regionalsprache in die Zukunft zu tragen.
Schauen wir nach Brandenburg an der Havel zum Theater. Da läuft heute und morgen Macbeth und zwar in einer besonderen Bearbeitung und es ist deine Empfehlung für heute.
Die Bearbeitung stammt von dem Potsdamer Autor John de Düffel. Er hatte Macbeth wirklich fabelhaft übersetzt und auch das Geschehen auf das ganze Beziehungsdrama der Eheleute sich da konzentriert. Und dafür hat er die Originalfassung von Shakespeare, die ja mit königlichen Machtspielen und Mordorgien gespickt ist, einfach mal ein bisschen verkürzt, sodass der Kreislauf von Wahnsinn und Gewalt gut nachvollziehbar ist. Ja, die Vorstellung dauert gute anderthalb Stunden. Macbeth und seine Lady, die träumen nicht bloß vom Griff nach der schottischen Königskrone und der uneingeschränkten Macht. Sie setzen ihre Pläne grausam auch tatsächlich in die Tat um, bis sie über ihren eigenen Ehrgeiz ins Bodenlose stürzen.
Macbeth in der Bearbeitung von John von Düffel ist heute Abend zu sehen, ab 18 Uhr in der Studiobühne des Brandenburger Theaters in der Stadt Brandenburg. Und auch am Mittwoch und am Samstag geht dieses Stück, dann steht es auf dem Spielplan, dann Beginn jeweils um 19.30 Uhr. Ganz herzlichen Dank für diesen Tipp, Łukasz Tomaszewski.
Gerne.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Große Oper bei der Blindverkostung. AIDA. Und Sie können freiweg mitverkosten. Live beim Radio 3 Kultursalon. Wenn Gastgeber und Bescheidwisser Christian Detig die verschiedensten Interpretationen spielt und von unseren drei Musikexperten wissen will,
wen haben wir denn da gehört?
Aber Andreas Göbel, Christine Lemke-Matweig und Kai Lührs-Kaiser kennen sich verflixt gut aus.
Ist es immer noch ein Scherzo?
Und man hört so schöne einzelne Sprungfedern, die einem ja da immer so entgegenploppen.
Das ist nur was für Abgedrehte wie uns.
Und sie haben ihre Freude beim Erraten. Die Blindverkostung, das heitere Interpretenraten um AIDA. Morgen im Studio 14 der RBB Dachlounge. Es kostet Sie nur eine Anmeldung auf radio3.de, wie es euch gefällt.
Standing there.
Große Ähnlichkeiten zu Amy Winehouse. Und tatsächlich war Amy Winehouse die Mentorin und Patentante von dieser Sängerin hier, Dionne Bromfield. Hier ihr Song Remember Our Love auf Radio 3. Wenn ich an den Schriftsteller Paul Maar denke, dann sehe ich sofort ein Bücher vor mir mit einem kleinen blau gepunkteten Männchen drauf, mit großer Nase. Das Sams, die Kinderbuchreihe, mit der Paul Maar groß geworden ist, berühmt geworden ist. Aber bevor Paul Maar seine ersten Bücher veröffentlichen durfte, da musste er seinem Verleger damals versprechen, dass er auch wirklich beim Kinderbuch bleibt, weil der Verleger wollte nicht noch einen Schriftsteller haben, der eigentlich erwachsene Bücher schreiben wollte und dann nur aus Kompromiss was für Kinder macht. Und Paul Maar hat sich jahrzehntelang genau daran gehalten, er hat Kinderbücher geschrieben. Doch jetzt in den letzten Jahren, Paul Maar ist mittlerweile 87 Jahre alt, hat er sich doch auch an andere Genres gewagt. Er hat einen autobiografischen Erinnerungsband geschrieben und jetzt hat er eine ganz neue Novelle veröffentlicht mit dem Titel Lorna. Unser Literaturkritiker Jörg Margenau hat Lorna gelesen. Jörg, Novelle klingt nach so einer klassischen literarischen Form, klingt eher nach Erwachsenenerzählung oder ist es doch auch was für Kinder?
Ja, das ist ja immer so die strenge Vorgabe, Novelle, die unerhörte Begebenheit, die da am Ende steht, und das ist hier auch der Fall. Er hält sich da wirklich an die Novellenform und das, was man da erwartet. Und das ist eine Geschichte, die ganz harmlos beginnt, auch eigentlich in der Kindheit einsetzt und dann aber doch todtraurig wird und in das Erwachsenenalter hineinführt. Und ich würde sagen, das ist ganz sicher kein Buch für Kinder, weil es dafür zu hart und zu traurig ist.
Das Buch heißt Lorna. Ich nehme an, das ist ein Name. Wer ist sie? Worum geht's?
Lorna ist ein, es gibt einen Ich-Erzähler, der heißt, es kommt nur einmal vor, dass der Markus heißt, das ist einfach ein Ich-Erzähler, der sich zurückerinnert an diese Kindheitsfreundschaft zu Lorna. Das ist ein Mädchen, das im selben Hochhaus aufwächst wie er. Beide sind vaterlos, seine Eltern sind getrennt. Ihr Vater ist ein Ire, sie kennt ihn gar nicht, hat ihn nie kennengelernt, hat aber von ihm die roten Haare und die grünen Augen und vielleicht auch das Talent auf dem Fußballplatz. Sie ist also die am besten Fußball spielt und alle Jungs sind in diese Lorna verliebt. So auch der Ich-Erzähler. Das ist also so eine ganz lebendige Person, ein bisschen unnahbar, eigenartig, aber so, dass alle fasziniert sind von ihr. Und um diese Lorna geht es. Die verliebt sich dann aber nicht in den Ich-Erzähler, sondern in den sogenannten Hinkefuß. Das ist ein Junge, der an Kinderlähmung litt und deshalb sich nur ganz schwer bewegen kann. Aber genau den wählt sie und ist mit ihm dann zusammen. Da sind die vielleicht dann so 14, 15. Dann kommt aber dieser Hinkebein bei einem Autounfall ums Leben. Und so am Ende der Schulzeit werden dann doch aus dem Ich-Erzähler Markus und Lorna wird dann ein Paar. Und es ist also so eine Liebesgeschichte, die sich dann aber von da an keineswegs in eine glückliche und idyllische Geschichte hineinentwickelt, sondern berichtet, wie Lorna umkippt, wie sie seltsam wird, wie sie aggressiv wird, wie sie Manien hat, sagt der Ich-Erzähler, und in der Psychiatrie landet und immer öfter. Und das Ganze hat wirklich kein gutes Ende. Also das ist so eine Rutschbahn in die Selbstzerstörung hinein, eigentlich, die da beschrieben wird. Gleichzeitig aber eine doch sehr große Liebe des Ich-Erzählers, die auch nicht wirklich nachlässt, trotz allem, was ihm da widerfährt und was sie ihm dann antut. Eine Geschichte, die auch mit Schuld zu tun hat und mit Vergeblichkeit oder verpassten Möglichkeiten, wie das oft so ist gerade in frühen, jungen Lieben.
Und kann man da irgendwie Paul Maars eigene Kindheit rauslesen oder so? Oder gibt es eine Zeit oder gibt es einen Ort, wo diese Geschichte spielt? Oder ist es gar nicht so wichtig?
Er hat ja zuletzt den Roman Meiner Kindheit vorgelegt. Das war auch auf Aufforderung eines Verlegers ein autobiografisches Buch, wo er sich selber so erinnert. Dieser Erinnerungstonfall ist da und man entdeckt auch einige Elemente, die mit ihm selber zu tun haben. Das Ganze spielt in der Gegend von Schweinfurt, wo Paul Maar geboren wurde. Es spielt ein bisschen später als er. Er ist ja Jahrgang 37, also diese Geschichte, die spielt Anfang der 70er Jahre. Das kann man auch ganz klar erkennen, weil es da ein Peter Gabriel-Konzert gibt und andere Elemente, die auf die Zeit verweisen, Wim Tölke zum Beispiel, der im Fernsehen vorkommt. Der Ich-Erzähler interessiert sich sehr stark für Kunst. Auch das verbindet ihn mit Paul Maar und geht dann auf die Kunstakademie in Stuttgart. Auch das hat Paul Maar getan, der ja den ersten Berufsjahren Kunstlehrer war an einem Gymnasium in Baden-Württemberg. Und das teilt er mit seinem Helden. Allerdings eben ein bisschen verschoben in der Zeit. Aber es sind doch Erfahrungen von ihm selbst, die in diese Figur eingingen. Und wahrscheinlich auch diese Lebenshaltung, das Beobachtende, das Zarte, das Zugewandte, das Warme, trotz allem, was da an Schrecklichkeiten passiert. Also das ist auch das, was dieses Buch für mich so eindringlich macht, dieser Blick auf die Welt, den er hat.
Viele von uns kennen ihn eben als Kinderbuchautor. Ich frage mich, ob man so seinen Erzählstil wiederentdeckt jetzt in so einer Novelle, in so einer Erwachsenengeschichte, oder ist es schon ganz anders, wie er hier schreibt?
Also das ist schon, dass man das merkt, finde ich, dass er auch eben das kann und geübt hat und dass diese Stilart, nämlich einfache Sätze zu machen, klar zu sein, Dinge durch Zeigen zu benennen, aber sie nicht auszuquetschen, sparsam, zurückhaltend und sich auf die Geschichte konzentrieren, ohne sie sofort auch deuten zu wollen. All solche Elemente, also vor allem die Einfachheit, das kommt dieser Erzählweise sehr, sehr, sehr zugute, muss ich sagen. Da gibt es nichts Angeberisches, nichts Übertriebenes, nichts, was am falschen Platz stehen würde. Das ist wie so eine ganz klare Skizze. Er ist ja eben auch als Kunststudierter ein Illustrator gewesen, hat seine Bücher zum Teil selber illustriert. Er kann zeichnen und dieses Zeichentalent, auch das geht in die Schreibweise ein und das macht das wirklich beeindruckend. Also das ist auch ein schmales Buch, wie ja Novellen, die irgendwie nicht so umfangreich sind, 130 Seiten etwa. Also alles ist in diesem Buch sparsam und reduziert und präzise und genau das erzählt, was auf dem Weg des Geschehens, des Schicksals, was mit dieser Lorna passiert, dann auch wirklich nötig ist zu wissen.
Jörg Margenau über dieses neue Buch von Paul Maar, eine Novelle, heißt Lorna, ist erschienen im S. Fischer Verlag, kostet 22 Euro und ich sage ganz herzlichen Dank fürs Besprechen hier auf Radio 3.
Just hang around for a while. Time stressed out, gonna lose his mind, but just hang around for a while. Time will tell. The days get cold if you let them. When darkness falls, we'll forget the light of day. A little less great, and we know only time will tell what's to come. We know only time will tell what's to come. Da-da,
da-da. Musik auf Radio 3.
Hey brother,
lange nicht gehört.
Where you going with that stick in your hand?
Noch nie gehört.
Nie gehört. Radio 3. Musik neu entdecken.
Und ich habe jetzt Musik für Sie, die im Lockdown entstanden ist, als alle Musikstudios noch zu waren. Da hat der norwegische Musiker Erlend Øye einfach seine Freunde zusammengetrommelt, war damals auf Sizilien und hat da den Lockdown-Blues geschrieben, alles selbst aufgenommen, selbst hochgeladen. Der Song ging viral damals. Sozusagen eine gute Erinnerung an den Lockdown, bei dem man auch so ein bisschen Sizilien hören kann hinten drin. Erlend Øye, seiner Band La Comitiva, Lockdown Blues.
Lockdown Blues, don't need no shoes, dress whatever way you please. No cafe, no ballet on the menu, lockdown blues. Ah-ooh. Ah-ooh. April, May,
April, May,
that was okay,
that was okay.
We were singing lockdown blues.
July.
We flew up high,
we flew up high.
So now we're back in lockdown blue.
Syracuse. I wouldn't mind to stay inside if I could stay inside with you. Lockdown streets, lockdown needs.
lockdown nights, lockdown fights, lockdown blues, lockdown rules.
Ein jährlicher Höhepunkt, das Waldbühnenkonzert der Berliner Philharmoniker. Zum Abschluss der Konzertsaison. Ein Sommeranfang mit Leidenschaft. In diesem Jahr geht's musikalisch quer durch Nord- und Südamerika. Tänzerische Klänge aus Mexiko, Venezuela, Puerto Rico. Folk aus Nordamerika. Am Pult der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel. Das Saisonabschlusskonzert der Berliner Philharmoniker. Weil immer so schnell ausverkauft, in diesem Jahr gleich zweimal. Am 27. und 28. Juni. Für den 27. gibt's noch Karten. Die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Gustavo Dudamel. Solist der amerikanische Sänger Ryan Speedo Green. In der Waldbühne in Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt.
9 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
In der SPD gibt es Kritik an den veränderten Einsatzregeln deutscher Waffen für die Ukraine. Bundeskanzler Merz hatte gestern erklärt, für diese würden keine Beschränkungen mehr gelten, was die Reichweite und damit den Einsatz gegen russisches Territorium angeht. SPD-Außenpolitiker Stegner nannte den Schritt von Merz nicht hilfreich. Alles, was den Krieg ausweite, sei falsch, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ähnlich äußerte sich Linken-Fraktionschef Pellmann. Grünen-Fraktionsvize Brugger begrüßte dagegen das neue Vorgehen der Regierung als folgerichtig und überfällig. Zustimmend reagierte auch die FDP-Europaabgeordnete Strack-Zimmermann. Im Gazastreifen hat eine von den USA und Israel unterstützte private Hilfsorganisation damit begonnen, Lebensmittel zu verteilen. Wie die Gaza Humanitarian Foundation selbst mitteilte, hat sie Lastwagenladungen mit Lebensmitteln an Verteilstellen geliefert. Dominik Einzel.
Mit der neuen Strategie zur Verteilung von Hilfslieferungen will die israelische Regierung nach eigenen Angaben verhindern, dass die Hamas Hilfsgüter stiehlt und zu Geld macht. Die 4 Stützpunkte im Süden und in der Mitte des Gazastreifens werden von amerikanischen Sicherheitsfirmen betrieben. Israel will so offenbar die Hilfsorganisationen der UN und anderer internationaler Helfer umgehen. Die UN und andere Hilfsorganisationen halten dies für zu gefährlich und wenig effektiv, weil die Menschen auf dem Weg durch gefährliche Kampfgebiete müssen.
Nachdem ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge in Liverpool gefahren ist, gehen die Ermittler derzeit nicht von einem Terroranschlag aus. Eine Polizeisprecherin sagte, die Hintergründe seien noch unklar. Untersucht werde, ob es sich um einen Unfall, einen gezielten Angriff oder einen medizinischen Notfall handelte. Festgenommen wurde ein 53-jähriger Brite. Er war am Abend in eine Gruppe Fußballfans gefahren, die den Meistertitel des FC Liverpool feierten. 27 Menschen wurden verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. 2 von ihnen sind schwer verletzt, darunter ein Kind. 9 Monate nach dem Messerangriff von Solingen beginnt heute der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Der 27-jährige Syrer soll im vergangenen August gezielt auf Besucher eines Solinger Stadtfestes eingestochen haben. 3 Menschen